Ihr seid dann in Sanierungsverfahren gegangen, in Eigenverwaltung an der Stelle. Und das war jetzt auch so ein Grund, warum wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen sind, weil du gesagt hast, das ist irgendwie so ein Thema, da redet man so ungern drüber. Also da reden andere vielleicht auch so ungern drüber. Deshalb haben wir gesagt, wir wollen mal heute drüber reden, was das macht. Denn diese Veränderungen begegnen gerade ja sehr, sehr viele Unternehmen da draußen in unterschiedlichsten Branchen, um einmal so ein bisschen Einblick zu geben. Ne? Also was waren denn die ausschlaggebende Gründe für dich oder für euch, diese Entscheidung zu treffen, und welche Ziele habt ihr damit verfolgt, in dieses Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung zu gehen? Ich glaube, das muss man nochmal erklären, was das genau bedeutet.
Also erstmal auf Deutsch ist ein Sanierungsverfahren ja immer noch eine Insolvenz. Mhm. In Eigenverwaltung, das macht es dann für den Nichtkenner ein bisschen spannend. Aber für uns, diese Eigenverwaltung hat uns die Möglichkeit im deutschen Rechtssystem gegeben, dass ich als Geschäftsführung mit an Bord bleiben darf, dass wir natürlich mit dem Support von Leuten, die sich sehr viel besser in der Thematik auskennen und auch dem deutschen Staat, eine Möglichkeit haben, das Unternehmen tatsächlich zu sanieren, und da kommt der Sanierungsfaktor, oder zu restrukturieren, ohne dass zwingend ein Abverkauf oder eine Aufsplittung des Unternehmens notwendig ist. Mhm. Und da ist auch der Übergang. Warum haben wir es gemacht? Warum haben wir nicht einfach aufgegeben?
Ja.
Dieses Unternehmen ist, wie gesagt, seit 2013 am Markt. Da haben sehr, sehr viele Leute sehr, sehr viel Herzensblut und sehr, sehr viel Zeit ihres Lebens reingesteckt. Diese Marke ist unglaublich viel wert, alleine in dem Trust-Faktor oder dem Traditionsfaktor mit dem Kunden. Diese Marke einfach aufzugeben und dieses Unternehmen in Teilen zu verkaufen, wäre eine Schande gewesen. Mhm. Das Team, was in Köln, aber auch an vielen anderen Standorten sitzt, mittlerweile sind wir 50, 50 Mitarbeiter, die sind mit ganzem Herzen dabei. Was man sieht, dass wir sehr, sehr wenig Fluktuation generell hatten.
Okay.
Und vor allem jetzt in den letzten Monaten. Die Leute sind am Start gewesen, die waren jeden Morgen bis abends da und haben sich unglaublich supported gegenseitig und haben auch dem Kunden immer wieder das Gefühl gegeben, hey, wir machen hier weiter. Weil das war ganz klar auch die erste Message am ersten Tag. Wir haben zwar angemeldet, aber das Ziel ist, wir wollen weitermachen. Mhm. Warum haben wir es gemacht? Nicht gut genug gewirtschaftet.
Ja.
Kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Mhm. Das mag jetzt Lager sein, das mag zu hohe Logistikkosten sein, zu hohe Personalkosten, ein viel zu überdimensioniertes Tech-Stack.
Okay.
Mit vielen Dingen, was im E-Commerce oftmals leider tagtäglich der Fall ist. Aber eigentlich möchte sich das keiner eingestehen, dass wir es doch nicht brauchen.
Ja.
Aber es gab einfach keinen anderen Weg. Der andere Weg wäre gewesen, wir machen zu. Und das wollten wir als Team, haben wir uns gemeinsam entschieden, wir kämpfen, bis wir es geschafft haben.
Und jetzt seid ihr wieder on track?
Wir sind on track insofern, dass wir zum 1.12. von einem Geldgeber gekauft worden sind, von der Platform Group.
Yeah,
da sind
okay.
wir jetzt gerade in diesem kompletten Konstrukt, quasi in einem Synergieeffekt drin.
Mhm.
Wir sind die neue Kronex GmbH. Das heißt auch wieder Kronex, auch wieder die Marke.
Yeah.
Wir sind das alte Team.
Okay.
Viele der alten Strategien oder Ziele sind mitgekommen. Wir wollen der führende Kommissionsanbieter werden in Europa. Mhm. Wir wollen dem Kunden weiterhin den Service liefern, den wir ihm geliefert haben, und noch einen besseren. Aber das alles mit dem Ziel, profitabel zu werden.
Und was macht ihr dann konkret anders jetzt als vorher? Also wie hat sich sozusagen eure Strategie auch nach der Sanierung jetzt dann auch verändert?
Wir haben immer darüber nachgedacht, wie können wir es so schön wie möglich für den Kunden machen.
Ja.
Und damit natürlich auch den Tech-Stack aufgebaut. Die ganzen Automationen, die neue Software etc. Mhm. Das teurere Packaging. Also die Kette geht
also
dann immer weiter.
Also alles für den Kunden.
Alles für den Kunden.
Mhm.
Will der Kunde das überhaupt? Die Frage haben wir uns tatsächlich gar nicht so unbedingt gestellt, weil wir immer nur gedacht haben, wir wollen besser als der Mitbewerber sein. Wir wollen mehr Assets liefern, mehr Services. Wir haben es jetzt einmal umgedreht. Was sucht der Kunde? Mhm. Der Kunde sucht die Authentizität. Er sucht die Echtzeit, er versucht die Funktion, er möchte das Paket im wohlbehaltenen Zustand bekommen, er möchte es schnell bekommen und er möchte eine Antwort, wenn er fragt.
Mhm.
Oder idealerweise gar nicht fragen müssen.
Okay.
Alles andere haben wir gestrichen.
Mhm. Also absoluter Fokus auf das wirkliche Kundenbedürfnis und wofür der Kunde auch bereit ist zu bezahlen, beziehungsweise was er als Basis braucht, um überhaupt zu kaufen.
Genau, und man muss dazu sagen, wir sind nicht günstiger als der Markt. Wir sind oftmals über der Liste, die der normale Juwelier angibt. Unser Claim ist, wir können die Uhr schneller beschaffen als die 5 Jahre Warteliste.
Ah, okay. Ja,
das und wenn wir schneller sind und wenn wir effizienter sind, dann brauchen wir einen gewissen Kostenfaktor.
Mhm.
Das heißt, Problem ist, wir sind ja schon mal nicht günstig oder günstiger.
Ja.
Das heißt, wir müssen besseren Services schneller sein.
Ihr müsst euch irgendwie differenzieren. Ja.
Das heißt, großer Faktor, wir haben alle Logistikprovider gewechselt, alle Versicherungsprovider, Standorte geschlossen. Wir hatten immer noch Pickup-Locations, die zwar sich selber getragen haben, aber immer vom Fokus abgelenkt haben. Weil wir haben immer geguckt, okay, wie kommen wir in die Line? Wie kann der Kunde verfügbar sein? Aber auf derselben Seite, wie können wir persönliche Termine abdecken?
Mhm.
Das haben wir alles gestrichen. Wir haben nur Köln behalten als Pickup-Location und München als Boutique. und den operativen Standort in Köln. Das heißt, wir haben leider auch nur die Teams behalten, die in die Richtung arbeiten. Mhm. Wie kann man den Kunden am besten supporten? Viele Funktionen und Synergien können wir natürlich mit der Plattform Rupert nutzen. Mhm. Sowohl softwareseitig, aber auch wir können auf viele von deren Teams zurückgreifen. Ja. Aber die eigentliche Frage war, wenn ich nur das erwirtschafte, wie viel muss ich auf der anderen Seite abschneiden? Es waren harte Entscheidungen, aber das Team hat genau diese Entscheidungen, die treffen die auch jetzt noch jeden Tag.
Ich glaube, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, sich wirklich auf den Kern zu besinnen, auf das zu fokussieren, wofür der Kunde bereit ist und dann eine ganz, ganz spezielle Differenzierung zu fahren. Nicht zu sagen, Kunden nutzen über alles, sondern wie ist das Geschäftsmodell dahin? Also wie verdienen wir dann auch Geld? Und was wir immer so gerne als Winning Proposition bezeichnen, weil den Kundennutzen kann man ja unendlich hochtreiben, aber es kostet halt Geld. Ne? Und das ist dann natürlich die Schwierigkeit. Jetzt erleben dich, also alle, die das hier sehen oder ich glaube auch höre und so wie ich dich kennengelernt habe, hier sehr engagiert, emotional, positiv und es ist eine super Energie, wenn ich das so sagen darf. Und das nach so einer Phase. Was macht das mit einem, in so eine Phase vielleicht auch erstmal reinzugehen?
Ich habe unglaublich lange mit der Entscheidung, also unglaublich lange für meine Verhältnisse, die ungeduldigste Person auf Gottes Erde, ungefähr 4 Wochen, mit der Entscheidung gehadert, das zu machen. Und habe immer wieder überlegt, mit wem spreche. Ich habe mich sehr gut beraten lassen von verschiedenen Insolvenzberatern, aber auch von Anwälten, Steuerberatern, die Leute, die aber alle noch vorher noch nicht an Bord waren, sondern alles fremde Leute, die mir objektive Meinungen gegeben haben. Und irgendwann kam der Punkt, okay, ich muss mit dem Team reden. Und ich bin eigentlich jemand, der immer Leute sehr inkludiert. Aber diese Entscheidung habe ich alleine getroffen. Ich habe die ohne die Gründer getroffen, ich habe die ohne die Investoren getroffen, das zu dem Zeitpunkt. Die einzige Person, die ich einen Tag vorher, nachdem ich schon alles vorbereitet hatte, gefragt habe, ist mein jetziger Mitgeschäftsführer. Und habe ihn eigentlich nur gefragt, bleibst du an Bord? Weil Philipp hat 10 Jahre lang den kompletten Supply aufgebaut. Wenn er rausgehen würde, das ist einfach ein Bereich, in dem kenne ich mich nicht aus. Und das ist der Punkt, ich habe kein Ego. Ich kenne mich da nicht aus, ich kann das nicht. Und er hat gesagt, wenn du das machst, bin ich dabei. Und das war der Moment, wo ich realisiert habe, egal was ich jetzt mache, ich habe eine Person, die supportet das. Und dann habe ich mit dem Team gesprochen, Freitagnachmittag.
Okay.
50 Leuten das Wochenende versaut, die alle montags morgens wieder gekommen sind. Und als ich saß das Wochenende, ich war ein nervliches Wrack. Montags morgens komme ich ins Büro und die waren alle da. Und da habe ich gedacht, okay, das kann was werden. Hoffnung ist zwar keine Strategie, wenn man sieht,
aber in manchen Situationen brauchst du auch ein bisschen Hoffnung.
In dem Moment hatte ich wieder Hoffnung, weil ich gesagt habe, ich muss es nicht alleine machen. Und dann habe ich ein Team gehabt, was wirklich, und die haben sich Sachen gefallen lassen müssen von Kunden, das möchte man sich gar nicht vorstellen. Also wenn man sich den unfreundlichsten Herrn im Service vorstellt, den man jemals am Telefon gehabt hat, mal 10. Okay. Kunden, die wirklich auch böse gedroht haben, die natürlich auch sehr enttäuscht waren von gewissen Abläufen. Und die sind trotzdem jeden Tag gekommen. Und dann habe ich immer gesagt, okay, dann kann es ja für mich nicht so schlimm sein, weil ich muss ja immerhin nicht mit dem Kunden kommunizieren.
Ja, okay.
Aber es wäre also eine absolute Lüge, wenn ich sagen würde, es war ein leichtes Jahr. Es war, glaube ich, das lehrreichste Jahr. Lehrreicher als 10 davor.
Okay.
Würde ich es nochmal machen? Mit dem Wissen, was ich jetzt habe, ja. Ich würde wahrscheinlich nicht nochmal mit dem Wissen von vor einem Jahr dieselbe Entscheidung treffen, weil ich schon sage, ich wusste sehr viel nicht und hatte sehr großes Glück, dass ich mit dem Halbwissen, was ich über Insolvenzen hatte zu dem Zeitpunkt, so weit gekommen bin. Aber ich sage auch, ich habe das auch jedem ganz offen erzählt. Ich habe einen fantastischen Coach gehabt, fantastische Therapeuten, weil was eine solche Negativität aus jeder Richtung mit einem Menschen machen kann, das habe ich am eigenen Leib erfahren.
Deshalb finde ich das toll, dass du das jetzt hier auch teilst mit allen. Also dafür vielen, vielen Dank, weil ich glaube, wenn wir jetzt da rausschauen in diese Welt, vor der Herausforderung in allen möglichen Branchen stehen gerade sehr, sehr viele Geschäftsführer, Unternehmensinhaber, die ihr Herzblut ja in dem Unternehmen haben und die diesen Weg ja eigentlich nie gehen wollen. Ne? Lange warten, am besten meistens zu lange warten, um so eine Entscheidung zu treffen. 4 Wochen ist im Zweifel nicht sehr lang an der Stelle. Und ich glaube, schnelle und konsequente Entscheidungen sind in dieser Situation einfach ja ganz, ganz wesentlich, um rechtzeitig wieder das Ruder rumreißen zu können.
Ne? Wenn ich heute nochmal in die Person, die ich heute bin, die Person, die ich damals war, die Person, die heute vor dir sitzt, weiß, wie viel man damit hebeln kann. Mit dem Wissen hätte ich es ein Jahr vorher machen sollen.
Okay.
Oder vielleicht hätten es auch andere Leute vor mir schon 5 Jahre vorher machen sollen, weil es dir halt wirklich nicht einen kompletten neuen Start, weil wir haben schon viele Sachen, die wir noch lösen müssen. Und auch, wir müssen natürlich jetzt auch beweisen, dass wir es können, weil jetzt alle Augen drauf liegen.
Absolut.
Auch vom deutschen Staat und den Finanzbehörden.
Klar. Absolut.
Aber es gibt so viele Möglichkeiten, nochmal gewisse Fehlentscheidungen zu revidieren oder sich auch selber in Frage zu stellen und halt immer wieder die Frage zu stellen, wenn es nur für den Kunden und die Profitabilität ist, wie würde ich mich jetzt entscheiden, ohne ein Baggage zu haben? Wenn ich aber auch gewusst hätte, wie viele andere Leute in der Position sind, weil du sagst es, du bist aber natürlich auch, guckst die ganze Geschichte aus einem anderen Winkel an. Ich war so in meiner Welt gefangen, dass ich dachte, ich bin die Einzige, der dieses Thema jemals passiert ist und ich wollte doch hier nie sein, wie bin ich hier reingeraten? Mit dem Wissen, was man im Nachhinein hat, wie viele Leute die Thematik schon mal angeguckt haben und auch im E-Commerce, sobald man mal fragt, wie viele Leute schon mal an dem Punkt waren, dann merkt man plötzlich, ah, ich bin hier nicht alleine, aber irgendwas machen wir auch alle gleich falsch. Und das war für mich so die Sache, wo ich jetzt gesagt habe, ich gucke mir gerade ganz extrem Unternehmen an, die in einer ähnlichen Situation sind. Wir haben alle dieselben Fehler gemacht oder sehr ähnliche zumindest. Es hat immer mit Lager zu tun, mit zu vielen Leuten, zu viele Köche, zu wenig Brei oder auch zu viel fremdem Input und zu kurze Zündschnur, zu großes Ego und nicht bereit, Entscheidungen zu fällen. Und dass keiner von uns in der Vergangenheit offen mit den anderen darüber gesprochen hat, zeugt ja auch irgendwas, dass wir alle das Gefühl haben, wir machen was falsch. Und zu wissen, wir können damit jetzt alle was drehen und so viele Leute reden auch darüber, das macht es einfach einfacher. Und ich hätte mir gewünscht, ich hätte diesen Wissensschatz von einem Jahr gehabt.
Okay, jetzt, du hast dann angefangen, dieses Wissen zu suchen. Wie geht man dann vor? Also was hast du konkret getan? Du hast gesagt, du hast andere Berater mal zu Rate gezogen. Du hast angefangen, über das Thema zu sprechen und andere auch mal zu fragen. Also nicht nur im eigenen Kämmerlein sitzen zu bleiben und irgendwie, ich weiß nicht, zu googeln. Was hast du konkret gemacht? Hast du Leute angesprochen? Wie hast du sie angesprochen?
Ich habe tatsächlich bei unseren Providern teilweise nachgefragt und habe gesagt, so, ich habe das Geld nicht. Gibt es eine Möglichkeit, dass ihr mir irgendwie mich supportet, mir helft? Gibt es eine Möglichkeit mit irgendwelchen Delayed Payments? Aber vielmehr, können wir da nicht zusammen irgendwas machen? Und die haben natürlich dann auf andere verwiesen, so, hey, der und der ist gerade in derselben Situation, frag mal nach.
Okay.
Zeitgleich kam so eine Welle an Leuten, die das auch ganz offen bei LinkedIn oder online gesagt haben. Und in der Branche, man muss nur zuhören. Aber ich habe mich halt immer aus diesen Branchengruppen ferngehalten, weil ich immer dachte, ich will hier nicht networken, ich will arbeiten. Und das war so ein bisschen vielleicht auch ein Fehler. Ich habe nicht offen genug um Hilfe gebeten. Mhm. Das bin ich aber auch als Person einfach nicht, sondern ich biete immer sehr gerne Hilfe an, nehme sie auch an, aber frage halt nicht danach.
Ja, okay.
Das lernt man dann auch.
So, wieder eine Folge Hoffnung ist keine Strategie. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt was mitgenommen für eure tägliche strategische Arbeit. Damit wir das hier weiter so betreiben können und damit vielleicht auch noch mehr von unseren Geschichten, von unseren Strategiegeschichten und Impulsen erfahren, würden wir uns sehr über eine Bewertung von euch freuen. Und zwar für unseren Podcast direkt auf eurem Handy bei Apple Podcasts. Super, könnt ihr 5 Sterne bewerten natürlich und auch kommentieren. Und das Ganze natürlich auch bei Spotify. Idealerweise, wir haben noch einen YouTube-Channel für alle, die uns noch nicht zuschauen. Den könnt ihr natürlich, Hoffnung ist keine Strategie, abonnieren und auch hier natürlich ein Gefällt mir dalassen. Und für alle User unserer Software, dem digitalen Strategy Frame, da würden wir uns ganz besonders freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, unsere Software und die Arbeit mit dem Strategy Frame auf OMR Reviews einfach zu kommentieren und uns eure Meinung dazulassen. Von daher vielen, vielen Dank. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Hoffnung ist keine Strategie.